Herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt.
Wir starten. Versprochen ist versprochen. Wir sind in der Serie Teil 4. Bevor ich reinsteige, möchte ich noch kurz beten und dann fangen wir die Predigt an. Herr Jesus, ich danke dir für den Morgen. Ich danke dir, dass du hier bist. Und Gott, ich danke dir, dass du gesagt hast, dass dein Wort lebendig ist. Und ich danke dir, dass du heute Morgen zu uns sprechen wirst. Das ist nicht nur einfach eine nette Unterhaltung ist, nette Worte, die gesprochen worden sind, sondern dass du mit deinem Wort etwas in unserem Leben tust, was Hoffnung schenkt, was neue Perspektive schenkt, unser Leben zum Besseren verändert. Amen. Amen. Okay. Wir haben gestartet in einer Serie über die Versprechen Gottes. Teil 1 war, okay, Gott verspricht uns Dinge in der Bibel und es ist wichtig, Versprechen Gottes zu kennen, die in der Bibel stehen, denn nur wenn wir sie kennen, können wir uns danach ausstrecken. Im Teil 2 haben wir uns damit auseinandergesetzt, dass Gott verspricht, dass er uns erretten möchte. Und das ist, finde ich, total genial, dass Gott nicht kommt und sagt, okay, hier, du Mensch, du bist ja gar nicht in Ordnung, jetzt muss ich erstmal mein Leben auf den Kopf stellen. Nein, das Erste, was Gott auf dem Herzen hat, er möchte uns erretten aus den Dingen, die uns irgendwie runterziehen, die uns gefangen halten. Und das ist nicht immer nur Schuld, sondern kann auch Religiosität sein, Dinge, wo wir uns selber das Leben schwer machen. Und die Bibel sagt, wir sollen alles ablegen, was uns bei diesem Lebenslauf der Nachfolge von Jesus hindert. Letzte Woche ging es um das Versprechen der inneren Freiheit. Gott möchte uns nicht nur äußere Freiheit, sondern auch innere Freiheit schenken. Und er möchte andere Menschen dazu benutzen, weil Lebensveränderung immer im Kontext von Beziehungen geschehen wird. Müsst ihr euch nur Ehen anschauen, wenn du mit jemandem zusammenlebst. Spätestens dann wirst du feststellen, dass du nicht wirklich so richtig gut zielst für den Wäschekorb, dass irgendwie die Sachen doch dann daneben liegen. Und es ist gut, wenn Leute da sind, die uns auf unsere blinden Flecke aufmerksam machen können. Und jeder von uns befindet sich auf einer geistlichen Reise. Egal, ob du Christ bist oder sagst, hey, ich glaube das Ganze nicht. Wir sind alle auf einer geistlichen Reise, denn wir haben uns letzte Woche angeschaut, dass der Mensch aus drei Teilen besteht, Geist, Körper und Seele. Und der Geist ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, das heißt, dein Geist wird immer eine Sehnsucht haben. Es muss doch mehr geben im Leben, war das alles, wofür ich hier auf der Welt bin? Und diese Sehnsucht ist von Gott in uns hineingelegt. Und deswegen, egal wo du bist und was du glaubst, wir alle sind auf dieser geistlichen Reise. Aber viele Leute wissen gar nicht, wohin die Reise eigentlich geht und was als nächstes passieren sollte. Und deswegen haben wir einen Vers uns angeschaut die letzten Wochen und den werden wir uns heute auch nochmal anschauen. Und spätestens nächste Woche könnt ihr den alle auswendig, weil wir ihn so oft gelesen haben. Und zwar aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 6 und 7. Zweites Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 6 und 7. Hier steht Folgendes: Ich bin der Herr und will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen, und will euch erretten von ihrem Frondienst und will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Ich will euch annehmen zu meinem Volk und will euer Gott sein, dass ihr es erfahren sollt, dass ich der Herr bin, euer Gott, der euch weggeführt hat von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen. Und hier sind vier große Versprechen, die wir angefangen haben, uns anzuschauen. Das erste Versprechen, was wir sehen, ist, dass Gott sagt, ich will euch wegführen. Das Versprechen der Errettung. Was das bedeutet ist, Gott möchte, dass du ihn erlebst, ihn kennenlernst, seine Gnade und Liebe kennenlernst. Das ist das Einfachste, was du tun kannst, aber es kostet dich dein Leben, weil du öffnest im Prinzip dein Leben für ihn, sagst, mein ganzes Leben möchte ich dir geben, Jesus, dir nachfolgen. Das zweite Versprechen ist hier, ich will euch erretten. Das Versprechen der Freiheit, dass wir Freiheit finden. Und viele Leute bleiben hier stehen, dass sie immer sich mit sich selber nur auseinandersetzen, aber nie zu dem dritten Versprechen kommen, weil im dritten Versprechen heißt es, ich will euch erlösen. Und das ist das Versprechen der Wiederherstellung, weil das Wort erlösen heißt eigentlich wiederherstellen. Aber das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Gott wollte uns nicht nur aus innerer und äußerer Gefangenschaft befreien, sondern er möchte uns erlösen, wiederherstellen zu unserem ursprünglichen Zustand. Und hier ist das einzige Versprechen, wo sogar steht, wie Gott es machen möchte. Hier steht nämlich, er möchte uns erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. In Amerika hat einmal eine Bibelschule eine Untersuchung durchgeführt in den Gemeinden in Amerika und haben nachgefragt, weißt du, was deine Begabungen und deine Fähigkeiten, die Gott dir geschenkt hat, sind? Und 87% der Leute, die in den Kirchen in Amerika gegangen sind, die befragt worden sind, haben gesagt, dass sie keine Ahnung haben, was eigentlich ihre Begabung ist. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle für meinen Körper, wenn 87% meines Körpers keine Ahnung hat, wofür er da ist, oh, ich möchte nicht in diesem Körper sein, weil das wird sich alles verselbstständigen. Mein Arm wird irgendwie schlapp darunter hängen und gar nicht mehr funktionieren. Aber so ist es oft in vielen Kirchen. Du hast jede Menge Leute, die sagen, ja, Gott ist der Hammer und ich merke, was für eine Freiheit in mein Leben gekommen ist. Ich habe so einen Frieden in meinem Herzen, aber eigentlich weiß ich gar nicht, warum ich eigentlich hier bin. Eigentlich weiß ich gar nicht, was ich kann, was meine Fähigkeiten sind. Und das ist das, was Gott uns zeigen möchte, neu zeigen möchte, was für Gaben und Talente und Fähigkeiten habe ich. Und das vierte Versprechen ist das Versprechen der Erfüllung. Und das ist Gottes ultimativer Plan für uns, dass wir gemeinsam als Kirche einen Unterschied in dieser Welt machen. Deswegen spricht die Bibel davon, wir sollen Licht und Salz sein, das einen Unterschied macht, da wo wir hingestellt worden sind. Wenn du noch kein erfülltes Leben führst, und ich spreche nicht von einem problemfreien Leben, weil wir alle haben Herausforderungen, sondern ein Leben, das sagt, mein Leben hat eine Bestimmung, mein Leben hat eine klare Richtung, mein Leben macht einen Unterschied, dann hast du noch nicht alles entdeckt, was Gott für dich geplant hat. Und für mich ist es eine Ehre und ein Vorrecht, als Pastor heute, als Hirte, Tourguide zu sein. Und das ist eigentlich mein Ziel gewesen mit dem Versprechen Gottes, einfach Tourguide zu sein, euch auf die Reise mitzunehmen und zu sagen, hey, hier sind Versprechen, die Gott für unser Leben gegeben hat. Tolle Dinge, die er für unser Leben geplant hat. Und dass wir sie entdecken, weil als Jesus auf die Erde gekommen ist, er hat sich entschieden, okay, der Himmel ist super nice, aber ich muss auf die Erde kommen, weil sein Auftrag folgendes, im Johannes 10, Vers 10 heißt es, ich aber, sagt Jesus, bin gekommen, um ihnen das Leben zu bringen und Leben in ganzer Fülle. Und oft ist es so, wenn sowas steht mit Leben und schon wieder Leben, dann muss man manchmal genauer hinschauen, was meint die Bibel eigentlich damit, dass Gott uns, dass Jesus gekommen ist, um uns Leben und Leben im Überfluss zu geben. Und das, was hier eigentlich steht, ist, dass Gott sagt, er möchte uns das ewige Leben geben und er möchte, dass wir das Leben, was wir hier auf der Erde haben, in der ganzen Fülle genießen können. Ewiges Leben und Leben in Fülle. Denn das, was die Welt heutzutage braucht, ist nicht irgendwie weitere Menschen, sondern Menschen, die lebendig sind und wissen, wofür sie da sind. Und deswegen schauen wir uns heute das dritte Versprechen an, wo es heißt, ich will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und mit großen Gerichten. Die Problematik oft ist, wenn man die Bibel liest, du hast manchmal so Worte, die überhaupt keinen Sinn machen in unserer heutigen Sprache. Erlösen hört sich richtig so christlich an. Oh, der Herr erlöst dich. Aber was heißt eigentlich das Wort erlösen? Denn nur wenn wir es verstehen, können wir auch wirklich das Versprechen verstehen, was Gott für uns bereitet hat. Und das Wort erlösen heißt eigentlich wieder etwas zurückkaufen. Okay, also nicht kaufen, sondern etwas zurückkaufen. Alle von uns, jeder Mensch ist ein Geschenk Gottes, geschaffen von ihm. Aber wir alle haben uns irgendwie auf einem Weg gemacht durch unser Leben und haben unser Leben etwas anderem gewidmet oder jemand anderen gewidmet. Und Gott möchte sagen, hey, ich möchte dich aus deinem Verlorensein heraus kaufen wieder und zu dem zurückbringen. Du bist vielleicht in einem einsamen, dunklen, kalten Ort und denkst so, boah, wie komme ich hier wieder raus? Und Gott möchte dich da wieder zurückkaufen. Das zweite, was Erlösen eigentlich bedeutet, ist verändern für etwas Besseres. Verändern für etwas Besseres. Und sehr viele von uns haben uns irgendwie Ziele gesetzt, okay, ja, keine großen Erwartungen an mein Leben zu haben. Hinterher wird man enttäuscht. Also lieber die Erwartung ein bisschen runterschrauben. Aber Gott sagt, nein, nein, ich habe viel mehr für dein Leben geplant. Ich möchte etwas verändern und dass wir uns nicht setteln damit und sagen, ich bin zufrieden, dass ich nichts mehr Schlechtes tue. Für einige ist das größte Ziel, ich möchte einfach nichts mehr Schlechtes tun. Ich möchte einfach ein guter Mensch sein. Aber das Tolle ist ja, das Ziel sollte für unser Leben nicht sein, nichts mehr Schlechtes zu machen, sondern Gott hat gesagt, ey, ich möchte dein Leben besser machen, ich habe gute Dinge für dich vorbereitet. Und wenn wir nur mit dem Schlechten uns beschäftigen, dann werden wir gar nicht das Gute entdecken, was Gott für uns geplant hat. Und das Dritte, was dieses Wort bedeutet, ist reparieren und wiederherstellen. Und deswegen habe ich das Versprechen der Wiederherstellung genannt. Und wenn ich an Wiederherstellung denke, denke ich an meinen Vater. Mein Vater hat Folgendes gemacht. Wir waren 7 Jungs zu Hause und 7 Jungs, die essen viel. Also wenn da irgendwie ein Mädchen dabei gewesen wäre, das wäre vielleicht ein bisschen leichter gewesen, auch von Nahrungsmittelvorbereitung. Auf jeden Fall waren wir 7 Jungs. Und 7 Jungs essen nicht nur viel, 7 Jungs müssen auch beschäftigt werden, weil wenn 7 Jungs nicht körperlich tätig sind, können sie das Haus auseinandernehmen. Also kam mein Vater auf die Idee, wir gehen joggen und wir gehen Fahrrad fahren. Aber Fahrräder für 7 Jungs zu holen, kostet eine Menge Geld. Wir haben 2 Kinder und regelmäßig musst du neue Fahrräder holen, weil die immer weiter wachsen. Naja, mein Vater hat Folgendes gemacht. Er ist zum Schrottplatz gefahren, hat sich alte Rahmen besorgt, alte Fahrradrahmen, hat diese poliert, hat dann Räder gekauft, hat dann Bremsen gekauft und war in der Garage zugange, um das Fahrrad wieder herzustellen. Er hat sozusagen den alten Fahrradrahmen erlöst und hat ihn wieder hergestellt, dass man ihn benutzen kann, wofür das Fahrrad eigentlich da war, damit man Fahrrad fahren kann. Und dieses Bild finde ich so genial, weil es so toll darstellt, was dieses Versprechen eigentlich heißt. Es heißt, irgendwo waren wir verloren. Wir lagen auf dem Schrottplatz, an irgendeinem Ort, wo wir eigentlich nicht hin wollten. Und was Gott gemacht hat, er hat uns eingesammelt, hat gesagt, ey, du warst nicht für den Schrottplatz bestimmt, sondern ich habe einen Plan für dein Leben. Eigentlich gehören da Reifen dran, eigentlich gehören da Bremsen dran, eigentlich gehört eine Gangschaltung dran. Und das hat er gemacht, uns wiederhergestellt. Erlösen bedeutet, ihr dürft gerne klatschen. Erlösen bedeutet also, dass Gott uns wieder befähigt, dass wir das tun können, wozu wir geschaffen worden sind. Aber warum nehmen so wenig Leute das eigentlich in Anspruch, wenn das so toll ist? Gott möchte uns erlösen, Gott möchte all das wiederherstellen, was in uns drin ist. Ich habe festgestellt, dass das in den nächsten Worten drinsteckt, weil hier heißt es, Gott will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und mit großem Gericht. Und wenn ich mir das vorstelle, ausgestreckter Arm, wieso muss Gott seinen Arm ausstrecken? Aber ich habe mir vorgestellt, wo ich bin und Gott ist so groß und Gott hat Hammerpläne und ich bin irgendwo ganz anders. Und ich habe mich so weit von Gott entfernt, dass Gott sagt, er muss sich ausstrecken, um irgendwie an uns dran zu kommen. Warum muss Gott seinen Arm ausstrecken? Weil wir uns für viel weniger entschieden haben, als Gott für uns eigentlich geplant hat. Viele sehen sich nicht so, wie Gott sie sieht. Wir denken manchmal, hey, wir sind einfach schlechte Menschen, das Ganze mit dem christlichen Glauben kriege ich sowieso nicht hin. Dann lasse ich es einfach ganz bleiben, ich bleibe einfach still hier nett in der Ecke sitzen, gehe regelmäßig in die Kirche und lese meine Bibel, hoffentlich klappt es. Aber Gott sagt, nein, nein, das ist viel zu wenig, ich möchte dich aus dem rausholen, auch aus dem rausholen, was Menschen über dich gesagt haben. Und wir haben gegen einige Feinde zu kämpfen, wenn es darum geht, den Plan Gottes zu erkennen. Das Erste, was ich festgestellt habe, wo viele Menschen mit zu kämpfen haben, ist ein Minderwertigkeitskomplex. Du siehst die Größe Gottes und denkst so, ja, das werde ich nie im Leben hinkriegen und du schätzt dich ganz anders ein. Viele sagen auch einfach, ey, ich habe so viele schlimme Dinge in meinem Leben getan, Gott, ich bin froh, wenn Gott mich überhaupt irgendwie annimmt, aber dass er mich benutzen möchte, kann ich mir nicht vorstellen. Die Bibel sagt Folgendes, den Vers fand ich super interessant, Psalm 18, Vers 36. Dort lesen wir das Folgende, weil du dich zu mir herabneigtest, wurde ich siegreich und groß. Das ist das Herz Gottes. Er sieht uns da, wo wir sind. Und er weiß, hey, wir sind noch nicht da, wo wir sein könnten, aber er hat so ein Herz für uns, dass er sich ausstreckt und sagt, hey, weil du dich ausgestreckt hast, Gott, kann ich wieder siegreich und groß sein. Und wir sehen das durch die Bibel hinweg immer wieder, eines der größten Herausforderungen für Menschen war, die Perspektive Gottes für ihr Leben zu bekommen. Wir sehen das bei Jeremia, dem Propheten im Alten Testament. Gott fragt, wen kann ich senden? Wer wird für mich gehen, die Botschaft der Liebe und Gnade weiterzugeben? Und Jeremia sagt, hey, hier bin ich, sende mich. Aber ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und ich krieg's irgendwie nicht hin. Ich fluche ständig und keine Ahnung, was aus meinem Mund rauskommt. Und Gott sagt, hey, gar kein Problem. Damit kann ich arbeiten. Aber sobald du sagst, hier bin ich, möchte ich dich gerne benutzen. Jeremia. Der hat damit gestruggelt. Mose, Gott sagt, hey Mose, ich habe dich berufen für das Volk aus der Gefangenschaft aus Ägypten. Und Mose sagt, hey, ganz ehrlich, eigentlich kann ich gar nicht reden. Was soll ich denn sagen? Jetzt soll ich zum Pharao gehen und auch was sagen? Und Mose hatte zu kämpfen mit diesem Minderwertigkeitskomplex. Timotheus im Neuen Testament hat eine große Gemeinde geleitet. Und dann war es ein sehr junger Leiter. Und einige haben gesagt, hey, du könntest mein Sohn sein. Und jetzt bist du Pastor hier in der Kirche. Was willst du mir schon sagen? Und Paulus schreibt ihm, hey, niemand verachte deine Jugend. Ich habe dir ein Mandat gegeben. Setz es ein. Timotheus musste von Paulus ermutigt werden, sein Bild von Gott zu bekommen. Oder wir sehen Gideon im Alten Testament, wo Gott ihn trifft und ihn beruft und sagt, hey, du mächtiger Krieger. Und Gideon sagt, hey, bist du dir sicher, dass du beim Richtigen gelandet bist? Ich habe mich hier gerade versteckt von den feindlichen Armeen und du sagst, siegreicher Krieger. Und immer wieder sehen wir diesen inneren Kampf von dem, was Gott irgendwie zu uns spricht und was Gott für unser Leben sieht und wie wir selber unser Leben sehen. Oder das Gleichnis von den anvertrauten Talenten in Matthäus 25. Der eine Typ kriegt 5 Talente, der andere 3 und der eine 1. Und wo ich denke, okay, der mit dem 5 muss ja Pressure haben. Ich meine, 5 Talente, also 5 mal riesen Anteil zu bekommen und das gut zu verwalten vom Herrn. Wow, okay, wie kriege ich das hin? Der mit 3 hat gesagt, okay, weniger Pressure als mit 5, 3 kriege ich schon hin. Aber der am meisten zu kämpfen hatte, war derjenige, der ein Talent bekommen hat von seinem Herrn. Und der Herr gesagt hat, okay, all das, was ich euch gegeben habe, setzt es ein, geht gut damit um, weil irgendwann komme ich wieder und dann möchte ich, dass das, was ich euch gegeben habe, dass ihr mir es zurückgeben könnt und hoffentlich vermehrt zurückgeben könnt. Und der mit dem einen Talent, aus Angst, dass er irgendwas falsch macht, hat sein Talent vergraben. Und oft sind wir genau wie dieser Typ. zu sagen, okay, ja, irgendwie habe ich das, aber bevor ich irgendjemanden damit quäle, bevor ich irgendwas falsch mache, packe ich es lieber irgendwo zur Seite. Und so sind wir in diesem Struggle eigentlich, dass unser Selbstbild nicht das Bild ist, was Gott für unser Leben geplant hat. Gott sieht etwas in dir, was du selbst vielleicht noch nicht siehst. Unser Selbstbild ist ein Selbstporträt, das wir in unserer Galerie unseres Verstandes aufgehängt haben. Und ich habe eine tolle Geschichte gefunden, die dieses Bild eigentlich verdeutlicht. Und zwar von einer Geschichte von einem Mann, der in einem Park Helium gefüllte Ballons hat steigen lassen. Und da waren einige Kinder, die ihm zugeschaut haben, wie er diese Ballons hat steigen lassen. Und dann ging der erste Ballon hoch, das war ein gelber Ballon, und der ging nach oben in die Luft. Und die Kinder so, oh ja, Ballon, Hammer, und der fliegt. Und dann hat er den nächsten Ballon losgemacht, das war ein blauer Luftballon, der ist auch nach oben gegangen. Alle Kinder, oh, der blaue kann auch fliegen, boah, der blaue kann fliegen. Und dann kam der nächste Ballon rein, das war ein roter Ballon, wieder aufgemacht, und der flog auch wieder rum. Und die Kinder so, oh, der Hammer. Und der war ein schwarzer Ballon. Und dann kam ein kleiner Junge zu ihm und sagte, du, kann der schwarze Ballon auch fliegen? Und der Mann sagte, ja klar kann der schwarze fliegen. Der Mann sagte, die Farbe von außen hat nichts damit zu tun. Es ist das, was im Inneren ist, was dazu führt, dass es nach oben geht. Und wo ich gedacht habe, das ist ein gutes Bild für uns. Wir denken so, okay, gut, irgendwie, ja, ich habe irgendwie Gaben und Talente, aber wir sind so ein Ballon, der irgendwie auf dem Boden klebt. Aber es ist nicht das, was außenrum ist. Vielleicht hast du gesagt, hey, wenn du mein Herz sehen würdest, mit all dem, was letzte Woche war, das ist tiefschwarz. Ganz ehrlich, auch ein tiefschwarzes Herz kann durch Gottes Gnade wieder anfangen zu fliegen. Mit Helium gefüllt. Und ich wünsche mir so, dass wir erkennen, dass wir ein neues Selbstbild bekommen. Wie sieht Gott uns eigentlich? Wenn ich auf mich schaue, sehe ich meine Fehler. Wenn ich in mich hineinschaue, weiß ich, Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Es ist nicht wegen mir, dass ich so toll bin, sondern es ist wegen Gottes Gnade und Liebe in mir, dass ich ja etwas zu geben habe. Und wir sehen oft nur durch die Brille der Vergangenheit. Wisst ihr, es gibt ja beim Auto gibt es einen Rückspiegel und es gibt eine Frontscheibe. Und viel zu viele Menschen fahren durchs Leben durch den Rückspiegel. Und wenn wir durch den Rückspiegel fahren, müssen wir uns nicht wundern, warum wir ständig gegen die Mauer fahren. Weil wir immer nach hinten schauen. Aber die Frontscheibe ist so groß, weil das Ziel von dem Auto war, dass man durch die Frontscheibe Auto fährt. Aber wenn wir das auf unser Leben übertragen, sehen wir viel zu oft durch unseren Rückspiegel, was ich gemacht habe und warum das nicht klappen kann. Und ich bin schon einmal geschieden, ich werde nie wieder jemanden finden oder weil ich damals das gemacht habe und deswegen und ich habe schon zwei Kinder und es wird alles gar nicht funktionieren. Wir schauen immer nach hinten, aber lass uns viel mehr nach vorne schauen. Es ist gut, nach hinten zu schauen, deswegen gibt es Rückspiegel. Aus der Vergangenheit lernen, es wäre schlecht, wenn ich nicht aus der Vergangenheit lernen würde. Aber die Frontscheibe ist viel größer, viel klarer. Lass uns nach vorne schauen. Johannes 3, Vers 17 sagt Folgendes, Johannes 3, Vers 16, kennen wir vielleicht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, aber Johannes 3, Vers 17 geht weiter. Da heißt es nämlich, Gott seinen Sohn, Jesus Christus, nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Und so oft beschäftigen wir uns mit all dem Schlechten und warum Gott uns nicht benutzen kann, aber hier heißt es, als Jesus Christus gekommen ist, ist er nicht gekommen, um zu sagen, ja, du schlechter Mensch, war ja klar, du bist ein Sünder, du kriegst es nicht hin, sondern sein Ziel war, uns zu sagen, hey, ich liebe dich, so wie du bist, mit all den Macken, mit all den Kanten, mit all den Fehlern, die du hast, trotzdem bist du mein geliebtes Kind. Und das ermutigt mich so sehr, dass ich mich nicht von Versagen aufhalten lasse. Meine Verdammnis wird mir sagen, hey, dein Leben ist ein Chaos, du bist ein wandelndes Chaos, gibt keinen Ausweg mehr für dich. Aber Gott sagt, hey, vielleicht bist du ein Chaos, aber hier ist der Ausweg. Ich strecke meine Hand zu dir aus und ziehe dich heraus aus dem Chaos, wo du gerade drin bist. Und das Schöne ist, Epheser 2, Vers 10 sagt Folgendes. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Das ist der Gedanke Gottes für uns. Wir sind Gottes Werk. Und ich habe schon mal darüber gesprochen, im letzten Jahr darüber, dass das Wort Werk, was hier steht, ist das Wort Poema und bedeutet eigentlich Gedicht. Du bist Gottes Gedicht. Das heißt, als er dich geschrieben hat, als er dein Leben gemacht hat, hat er keine Kopie gemacht. Es gibt ja diesen Spruch, du bist als Original geboren, stirb nicht als Kopie. Und das, was du bist, ist ein Meisterwerk, ein Meistergedicht Gottes. Das ist nicht irgendwie so, okay, jetzt mir fällt keine erste Zeile ein, nehme ich einfach die erste Zeile von dem Gedicht, das hatte ich schon mal, das ist dann leichter als Anfang. Nein, nein, du bist ein Original von Gott geschaffen. Es ist egal, wie du dich selber siehst oder was Menschen sagen, du bist Gottes Meisterwerk. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass wir in unserer Kirche eine Kultur bauen, wo wir Wertschätzung Menschen weitergeben. Egal, wo sie herkommen, egal, was sie glauben. Denn Wertschätzung bedeutet, dass ich die Menschen nicht so sehe, wie ich sie sehe, sondern dass ich sie in erster Linie mit den Augen Gottes sehe. Und jeder einzelne Mensch, egal, was er glaubt, egal, wie viele Tattoos er hat, egal, keine Ahnung, Haare, ohne Haare, keine Ahnung. Jeder Mensch ist ein Meisterwerk Gottes und deswegen sollten wir Liebe und Wertschätzung weitergeben. Und Gott hat einige Dinge für uns vorbereitet, dass wir, das ist das vierte Versprechen, dass wir anfangen, diese Dinge umzusetzen. Und vielleicht bist du an dem Punkt, wo du sagst, okay, bei all dem, wo ich mich selber hineinmanövriert habe, es ist so schwer, aus eigener Kraft wieder rauszukommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe, aus diesem Umfeld rauszukommen. Aber Gott sagt, ja, aber deswegen ist meine Hand da. Ich möchte dich rausziehen aus dem, wo du dich vielleicht reinfabriziert hast. Du denkst, du hast nichts zu geben. Du denkst, du bist zu nichts zu gebrauchen. Aber Gott sieht in dir einen erfolgreichen Geschäftsmann. Gott sieht in dir eine liebevolle Mutter. Gott sieht in dir eine Prüfung, die bestanden ist, einen treuen Ehemann. Gott sieht etwas in dir, was du vielleicht selber noch nicht siehst. Und das, was Gott tut, ist, er streckt seine Hand dir aus und möchte dich da rausziehen. Und das Zweite ist, dass er uns erlöst durch große Gerichte, heißt es hier. Und Gerichte kannst du entweder sagen, entweder gibt es was Leckeres zu essen oder okay, Gericht ist der Richter, der da ist. Aber das, was er hier benutzt, ist das Wort Gericht im Sinne von, da ist ein Richter, der ein Urteil spricht. Und das Urteil ist nicht für uns, sondern gegen unsere Feinde. Weißt du warum? Weil Gott ein liebender Vater ist. Und Folgendes passiert bei uns zu Hause. Mein Vater ist ein liebender Vater. Er hat seine Liebe durch 7 teilen müssen, aber hat er super hingekriegt. Folgende Situation ist uns passiert. Ich liebe immer Geschichten, aber das ist wirklich wahr, okay? Also wir waren mit den Jungs beim Fußballspielen und hatten den Ball mit dabei gehabt, waren am Sportplatz gewesen und haben eine gute Zeit gehabt. Auf einmal kamen ältere Jungs vorbei und wollten uns den Ball wegnehmen, haben einen Ball kaputt gemacht, haben einen vor uns eine Ohrfeige gegeben und haben gemacht, wir waren ja 7, also haben gesagt, pass mal auf, okay, es bleiben jetzt 4 hier und 3 hauen ab kurz nach Hause und sagen den Eltern Bescheid. Okay, also 4 sind da geblieben, weil wir hatten noch einen zweiten Ball und wir wollten nicht, dass der zweite Ball auch noch kaputt geht und dann waren wir da, 3 sind nach Hause, unser Vater war da, also das müssen wir rausschneiden hinterher, aber das war der Hammer. Wir sind nach Hause und mein Vater sagt, was ist passiert? Okay, wir hatten VW-Bus, weil 7 Kinder muss er irgendwo einpacken, also VW-Bus, in den VW-Bus rein, fährt zum Sportplatz hin, voll der Hammer, fährt dahin, hält an, sieht, und wir sagen, ja, das sind die Jugendlichen. Er nimmt sich, geht raus, packt sich 2 Stück, packt in den VW-Bus rein, sagt, okay, Jungs, ihr kommt jetzt mit, wir fahren jetzt zur Polizei. Das war der Hammer, er ist Polizist, deswegen war er so kühn, dahin zu fahren. Fährt so hin und hat ein Urteil gesprochen, hat, ey, ihr könnt nicht andere Leute schlagen, ihr könnt nicht andere Dinge kaputt machen. Und das war für mich so, okay, er hat Gericht gehalten, wir mussten nicht selber für Ordnung sorgen, hätten wir sowieso nicht hingekriegt. Aber das hat mir irgendwie Sicherheit gegeben, da ist ein Vater, der sich um die Kinder kümmert, der sagt, ja, selber schuld, hätte zum anderen Fußballplatz gehen sollen. Ihr seid ja da hingegangen. Wärt ihr mal lieber zu Hause geblieben? Hättet ihr eurer Mutter lieber bei der Hausarbeit geholfen? Nein, nein, es war so, meinen Kindern ist irgendetwas passiert. Ich werde dafür sorgen, dass ihr Recht und Ordnung passiert. Und so ist Gott als liebender Vater. Er sagt, hey, du bist zwar irgendwo hingekommen, wo du selber hingegangen bist und irgendeiner hat dir irgendwas angetan, aber ich bin dein liebender Vater und ich komme und werde Gericht halten. Und das hat mich mega gesegnet. Und das Zweite, warum wir oft unsere Begabung und Talente nicht entdecken, ist, weil wir uns sehr oft ablenken lassen von den verschiedensten Dingen. Die Bibel sagt, alle Tage meines Lebens sind in seinem Buch geschrieben. Und denkst dir, okay, wenn ich mein Leben anschaue, ich bin mir nicht wirklich sicher, ob alle Tage, die ich verbracht habe in dem Buch des Lebens, was Jesus für mich gemacht hat, wirklich geschrieben waren. Aber oft passiert es, dass Gott einen Plan für uns hat, aber wir uns ablenken lassen und dass wir nicht das Leben leben, was Gott sich eigentlich für uns gewünscht hat. Und das Gute ist, dass es einen Weg zurück gibt von der Ablenkung. Im 2. Korinther 4, Vers 18 heißt es, deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken. Die Umstände können manchmal echt herausfordernd sein. Okay, ich weiß, was ich tun soll, ich weiß, was meine Berufung ist, aber all der Druck, der da ist, finanzieller Druck und Erwartungsdruck und meine Eltern wollen gerne, dass ich das mache, aber eigentlich will ich das gar nicht, eigentlich möchte ich was ganz anderes machen und so haben wir jede Menge Druck, der um uns herum ist, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist, denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Und das ist das, was Gottes Plan ist. Gott hat einen Plan für unser Leben und er möchte uns führen und leiten und dass wir einfach schauen, hey, wo sind Dinge, die uns abgelenkt haben? Wo sind Hindernisse, über die wir nicht drüber gegangen sind, sondern haben einfach einen anderen Weg eingeschlagen? Und wenn es um die ganzen Begabungen und Talente, die Gott uns gegeben hat, ist es wichtig, dass wir uns nach dem ausstrecken und dass wir keine Angst haben, dass wir sie irgendwie verspielen. Für mich war es immer so, okay, wenn ich jetzt einen Fehler mache, kann Gott mich nie wieder benutzen. Mich hat beruhigt, was ein älterer Pastor mal gesagt hat. Er hat gesagt, Umwege erweitern die Ortskenntnis. Und das durfte ich in meinem Leben erleben, dass ich manchmal Wege gegangen bin, wo ich eigentlich nicht hätte hingehen sollen und Gott mich immer wieder zurückgeführt hat. Und das ist auch so, wenn du sagst, ja eigentlich wollte ich nach Hamburg, aber ich bin auf die A3 nach Köln runtergefahren, dann gibt es trotzdem von Köln gibt's immer noch einen Weg zurück wieder nach Hamburg. Du brauchst zwar ein bisschen länger, aber du wirst trotzdem in Hamburg ankommen. Wichtig so festzustellen, okay, ich habe mich ablenken lassen, ich war zu viel am Handy und habe versucht noch ein paar WhatsApp abzuschicken, bevor ich in den Urlaub fahre. Und auf einmal war ich auf der A3 Richtung Köln und da ist wichtig, dass wir einfach umdenken und sagen, okay, ich wollte aber nach Hamburg. Und genau das Gleiche ist mit Gott, dass er sagt, hey, ich habe Pläne, ich habe Gedanken, ich habe dir Gaben und Talente gegeben. Die Bibel drückt es wie folgt aus, Römer 11, Vers 29. Wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemanden beruft, macht er das nicht rückgängig. Mit anderen Worten, Gott hat jedem von uns Gaben und Talente gegeben. Und es ist egal, wie dein Leben aussieht, egal, was du glaubst oder nicht glaubst, Gott nimmt das nicht wieder zurück, es ist ein Geschenk an uns. Deswegen gibt es Leute, die begabt sind mit jedem möglichen Dinge und keine Christen sind. Und sagen, ja, Jesus und das Ganze und sein Plan habe ich nicht verstanden, will ich auch nicht. Gar kein Problem. Gott sagt, ich habe dir trotzdem etwas gegeben. Jeder Mensch hat Gaben und Talente von Gott bekommen. Und Gott nimmt sie nicht wieder zurück. Aber wie kann ich jetzt all die Versprechen von Gott in meinem Leben entdecken? Das größte Geschenk, das Gott dem Menschen je gegeben hat, ist nicht das Geschenk des Sehens, sondern das Geschenk der Vision. Das Sehen ist die Funktion der Augen. Die Vision ist das Sehen des Herzens. Und ich glaube, was Menschen erkennen müssen, ist nicht nur mit den Augen zu sehen, weil mit den Augen ist es oft schwierig zu sehen, in die Zukunft zu sehen, aber mit dem Herzen, wo du denkst, ja, irgendwie, ich spüre, habt ihr schon mal sowas gehört? Ja, ich spüre irgendwie, ich soll das jetzt machen. Vielleicht sehe ich es noch nicht, ich spüre irgendwie, ich soll mich da bewerben. Ich habe die Bewerbung noch nicht geschrieben, ich weiß nicht, wie es werden wird, aber irgendwie spüre ich das. Und das ist die Vision, den Traum, den Gott unser Herz gelegt hat. Die Art, wie wir das Versprechen erleben, ist, dass wir die Gaben entdecken, die Gott uns hineingelegt hat. Wir brauchen Vision von Gottes Plan für unser Leben. Und so hat Gott jedem von uns verschiedene Gaben gegeben. Wenn ihr Römer 12 euch anschaut, sind ganz viele Gaben aufgelistet, die Gott uns geben möchte, die wir entdecken möchten. Und das ist göttliche, diese Gaben sind göttliche Befähigung. Es gibt Dinge, die fallen dir super leicht und es gibt Dinge, die fallen dir echt schwer. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist, einige lieben Zahlen, Svetlin. Ich weiß nicht, wie man Zahlen lieben kann und Excel-Tabellen lieben kann, aber es gibt so, Svetlin, einige Leute, die lieben das eigentlich. Und dann gibt es Leute, die sagen, boah, Zahlen, ja, weg damit, lass mich irgendwas mit Menschen machen. Und so gibt es Leute, die verschiedene Talente und Fähigkeiten gegeben hat. Und jemand hat es mal wie folgt verdeutlicht, mit all den Gaben, die Gott gegeben hat, ist es wie bei einer Familie. Stell dir eine Familie vor, sie essen zu Abend und dann gibt es nach dem Abend gibt es ein Dessert. Und auf einmal, einer der Jungs bringt das Dessert rein und das Dessert, das letzte, der letzte Becher, alles in Heil reingekommen, der letzte Becher fällt auf den Boden. Und dann in der Konstellation als Familie wirst du folgende Reaktion erkennen. Wenn du jemanden hast mit der Gabe der Barmherzigkeit, wir sagen, hey, fühl dich nicht schlecht, ist mir auch schon mal passiert, dass der Nachtisch runtergefallen ist, okay? Das sind die Barmherzigen. Diejenigen, die Prediger sind, die sagen, hey, das passiert, wenn man nicht aufpasst. Der Prediger. Dann gibt es die, die ein Herz haben zu dienen, die sagen, hey, warte, ich helfe dir, wir machen das zusammen sauber. Das ist ein Herz, das die Gabe des Dienstes hat. Der Lehrer wird sagen, ja klar, das ist runtergefallen, weil auf der einen Seite der Teller schwerer war als auf der anderen Seite, das ist der Lehrer. Derjenige, der die Gabe des Ermahnens hat, sagte, nächstes Mal lässt du mich das lieber machen. Der Großzügige wird sagen, du kannst meinen Nachtisch haben. Und der gut in der Administration ist, wird sagen, hey Daniel, hol mal bitte den Lappen leer, kannst du mir bitte helfen, einen neuen Nachtisch zu machen? Und so gibt es verschiedene Gaben und Talente. Einige haben die Gabe, dass sie musikalisch sind und singen können. Lass mich besser nicht singen, lass mich lieber hier ein bisschen trommeln, aber lass mich nicht singen, dieser Saal wird ganz schnell wieder leer sein. Aber so gibt es verschiedene Gaben und Talente, die Gott uns gegeben hat. Und die Bibel drückt es aus, was wir machen sollen mit diesen Gaben und Talenten. 1. Korinther 14, Vers 1. Strebt nach der Liebe. Das heißt, bei all den Gaben und Talenten, die wir haben, sagt die Bibel, gibt es eine Richtschnur. Das heißt, die Richtschnur der Liebe. Das heißt, alles, was wir tun, sollte nicht aus Eigennutz sein. Wie kann ich besser dastehen? Und ich möchte endlich das Mikro haben oder lass mich das machen. Lass mich, die Leute sollen auch sehen, was für tolle Gaben ich habe. Nein, die Richtschnur ist Liebe. Das ist die eine Richtschnur. Und die andere Richtschnur, die mit auf den Weg gegeben wird, eifert aber nach den geistlichen Gaben. eifert danach, streckt euch aus danach. Und wie kann ich mich danach ausstrecken, nach den Gaben und Talenten, die Gott mir gegeben hat? Das Erste ist, entdecke deine Begabung. Mark Twain sagte, die zwei wichtigsten Tage in deinem Leben sind der Tag, an dem du geboren wurdest, und der Tag, an dem du herausfindest, warum du geboren wurdest. Und ich wünsche mir, dass jeder Einzelne in dieser Kirche herausfindet, warum er eigentlich geboren wurde. Du bist kein Zufallsprodukt oder ein Unfallprodukt. Wo fängt es an? Finde heraus, wozu Gott dich geschaffen hat. Denn dein Design bestimmt oder zeigt deine Bestimmung. Dein Design zeigt deine Bestimmung. Gott hat etwas für dich geplant. Und als er dich geschaffen hat, war es nicht so, okay, gut, Marina ist hier. Boah, jetzt brauchen wir irgendwie eine Aufgabe für die. Meine Güte, okay, erzählen kann sie schon mal, Witze kann sie auch schon mal machen. Boah, okay, pass mal auf, ich steck sie hier irgendwo rein. Nein, nein, Gott hat als Erstes einen Plan gehabt und dann hat er Marina geschaffen. Er sagte, hey, hier ist was, boah, ich brauche irgendjemanden, der hier reingeht und hier einen Unterschied macht. Boah, ich glaube, ich mach Marina. Marina, das passt perfekt, die wird da reingehen und so einen Unterschied machen. Das heißt, dass du auf der Welt bist, bedeutet, dass die Welt etwas braucht, was in dir ist. Als Erstes war Gottes Plan da und dann warst du da. Dein Design zeigt deine Bestimmung. Und wenn du das noch nicht ganz verstanden hast, stell dir Folgendes vor. Wir haben ein Logistikteam und wir bringen jeden Morgen, jeden Sonntagmorgen, bringen wir jede Menge Kisten und Kartons hier rein. Und stell dir vor, wenn ich ins Büro fahren würde, zum Lagerräumen und mit dem Sportwagen ankommen würde, sage, ey, pack die Sachen hier rein. Die würden denken, hey, hast du einen Hau? Wir brauchen keinen Sportwagen, wir brauchen einen Transporter. Ein Sportwagen wurde dazu geschaffen, schnell zu fahren. Ein Transporter wurde dazu geschaffen, Lasten zu transportieren. Das Design zeigt die Bestimmung. Dein Design, so wie du gemacht worden bist, vielleicht sagst du, boah, ich bin so sensibel oft, wenn Leute was sagen, ich nehme das oft mit, das ist kein Unfall, kein Zufall, sondern Gott hat dich so geschaffen, damit du auf Menschen eingehen kannst, dass du spürst, wie es ihnen geht, dass du ihnen Hoffnung weitergeben wirst. Einige sind so schroff, die merken das gar nicht. Die laufen einfach so mit dem Kopf durch die Wand. Fantastisch, dass es euch gibt. Weil wenn alle so feinfühlig wären, würden wir alle vor Mauern sitzen und uns nicht trauen, über irgendwelche Mauern zu gehen. Aber wir brauchen Leute, die einen Dickkopf haben und einfach mal Mauern einreißen. Dein Design zeigt deine Bestimmung und jedes Design ist von Gott geschenkt, ist ein Segen von Gott und kein Fluch. Psalm 139, Vers 13 und 14 sind wunderschöne Verse. Dort schreibt David, der Psalmist, du hast mich in meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Und ich wünsche mir so, dass wir an den Punkt kommen, dass wir das wirklich sagen können. Hey Gott, ey, so wie ich aussehe, Jackpot. Sechser im Lotto. Mit den Gao-Talenten, das ist der Knaller, ich möchte gar nicht tauschen. Und das erkenne ich an. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du in den Spiegel schaust, wo du denkst, boah, ganz ehrlich, ich habe heute Morgen bei Instagram gesehen und der hat eine viel coolere Hose und der hat den Bart viel anders geschnitten und am liebsten hätte ich gerne die Muskeln, die er hat und ich hätte gerne, und wir vergleichen uns ständig und nehmen eigentlich nicht das an, wie wir sind. Und ich habe gedacht, wie kann ich euch den Punkt vergleichen? Und ich habe hier eine Zahnbürste, das ist meine Zahnbürste, damit putze ich meine Zähne. Aber ich weiß, die Lea hat auch eine Zahnbürste. Und ganz ehrlich, Lea, deine Zahnbürste, die finde ich irgendwie cooler. Und vielleicht möchtest du meine Zahnbürste nehmen und ich nehme deine Zahnbürste. Aber die ist echt gut. Und die ist noch nicht so oft benutzt. Möchtest du sie benutzen? Okay, Petra, möchtest du meine Zahnbürste benutzen? Darf ich denn deine haben? Okay, wisst ihr was? So oft machen wir genau das Gleiche. Wir laufen mit unserer Zahnbürste rum und denken, ja, eigentlich will ich die gar nicht haben. Die vom Urs ist viel besser. Kann ich deine haben? Aber Ruby, ja. Das heißt, wir vergleichen uns ständig mit anderen Leuten, aber eigentlich ist das voll eklig. Eigentlich so, ey, es ist eklig, also falls du es nicht weißt, die Zahnbürste von jemand anders zu benutzen, das macht man nicht. Da brauchst du keinen Knigge von lesen, aber so oft, dass wir genau das Gleiche machen mit unseren Berufungen. Wir vergleichen unsere Berufung, wir vergleichen unser Aussehen und wünschen uns so sehr das, was die anderen haben. Aber eigentlich, ganz ehrlich, ich erkenne, dass Gott mich einzigartig und wunderbar gemacht hat. Und ich hoffe, ich komme wieder hoch. Also erkenne, dass du von Gott einzigartig geschaffen worden bist. Und der Schlüssel dafür ist, dass du Gott in dein Leben reinlässt und ihm einfach ein neues Bild von dir schenken lässt. Also entdecke deine Begabung. Das nächste ist, du solltest deine Begabung entwickeln. Es ist toll festzustellen, wie Gott mich geschaffen hat, mein Design zu erkennen, aber das reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, einmal zu sagen, boah, oh, ich habe festgestellt, ich habe Muskeln. Das ist super, dass du festgestellt hast, dass du Muskeln hast, aber es ist besser, dass du sie entwickelst und trainierst. Einige laufen rum und sagen, oh, ich habe Rücken, irgendwie, da sind zwar Muskeln, aber irgendwie, ja, fang an, sie zu entwickeln, okay? Investier etwas da rein. Deine Muskeln werden nie wachsen, wenn du nicht anfängst, sie zu betätigen. Deine Gaben und Talente werden sich nie entwickeln und wachsen, wenn du sie nicht betätigst. Wir sind oft so in einem selbsterfüllenden Teufelskreis, dass wir sagen, ja, Technik ist nicht so meins und Computer auch nicht. Und irgendwann musst du dich an den Computer setzen, weil du musst eine E-Mail schreiben, eine Bewerbung schreiben, dann sitzt du vor dem Computer und denkst so, oh Mist, irgendwie habe ich keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Ich habe hier rumgetippt und hat so lange gebraucht. Siehste, war doch klar, dass ich nicht am Computer fähig bin. Nein, nein, du hast selber über dich gesagt, du kannst es nicht. Deswegen hast du dich nie damit auseinandergesetzt. Weil du dich nie damit auseinandergesetzt hast, bist du an einem Punkt, dass du irgendwann es machen musstest und festgestellt hast, oh, ich kann das gar nicht. Und kommst wieder zum Schluss, dass du denkst, ja, ich kann das ja gar nicht. Weil letztes Mal, als ich es gemacht habe, hat es nicht funktioniert. Nein, nein, Gaben entdecken ist die eine Sache. Das nächste ist, dass wir anfangen, unsere Gaben zu entwickeln. Und das Tolle dabei ist, bei Entwicklung von Gaben, sagt die Bibel Folgendes, Epheser 4, Vers 7. Und hier kommt die Arbeitsbeschreibung von einem Pastor. Und zwar heißt es hier, jeder und jeden von uns hat Gott einen Anteil an seinen Gaben erhalten, die Christus in seiner Gnade ausgeteilt hat. Jeder und jede von uns, jeder einzelne von euch hat eine Gabe von Gott bekommen. Und jetzt geht's weiter, Vers 11, Epheser 4, Vers 11. Und auch die versprochenen Gaben hat er ausgeteilt. Er hat die einen zu Aposteln gemacht, anderen zu Propheten, andere zu Evangelisten, wieder andere zu Hirten und Lehrer der Gemeinde. Deren Aufgabe, also von Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer, diese Aufgabe, also die Aufgabe für mich als Pastor ist folgendes, die Glaubenden zum Dienst bereit zu machen, damit die Gemeinde, der Leib von Christi, aufgebaut wird. Das heißt, meine Aufgabe ist nicht, alles zu machen, Leute zu begrüßen, alles aufzubauen und hier in der Band zu spielen und Moderation und Gottesdienstleitung, keine Ahnung was zu machen und überall rumzulaufen und Jesus liebt dich. Nein, nein, meine Aufgabe ist, euch zuzurüsten, dass ihr die Fähigkeiten habt, dass ihr wisst, okay, gut, jetzt ich bin jetzt Christ, was heißt es eigentlich? Dass ihr das, was Gott euch gegeben hat, entdecken kann. Deswegen, die Bibel sagt, ich bin euer Tourguide. Ich soll euch zeigen, wie ihr Dinge benutzen könnt, wie ihr das Wort Gottes lesen könnt, wie ihr die Bibel lesen könnt. Und deswegen haben wir bei uns in der Gemeinde einen Expeditionskurs. Und der Expeditionskurs ist nicht einfach so, wo ich gedacht habe, okay, uns ist langweilig, jede Kirche braucht irgendeinen Kurs oder ein Seminar, lasst uns einen Expeditionskurs machen. Nein, nein, das Herz dahinter war, okay, ich möchte Menschen helfen, ihr gottgegebenes Design, ihre Begabung zu entdecken. Und wenn du noch nie durch den Expeditionskurs gelaufen bist, in 4 Einheiten nach dem Gottesdienst, eine halbe Stunde, ganz schnell, aber das Herz dahinter ist folgendes. Ich möchte dir helfen, deine Gaben und Talente zu entdecken. Vielleicht hat dir noch nie jemand gesagt, was du gut kannst. Ich möchte, dass wir eine Kirche bauen, wo wir das genau machen, dass wir Leute ertappen, wie sie Dinge gut machen. So oft sind wir gut darin, Leute zu enttappen, wie sie etwas falsch machen. Lass uns Leute ertappen, wie sie Dinge gut machen. Hey, wie du Leute ermutigt hast, wie du Leute heute angelächelt hast. Hey, Thomas, danke, dass du hier alles aufgebaut hast mit dem ganzen Pipe and Drape, der Hammer. Hey, wie, und dann direkt der Plan gemacht, hey, für die Stühle machen wir nächstes Mal das. Fantastisch, danke Gott für Talente wie Thomas, der hier einfach mit anpackt. Ich bin dankbar für so Leute. Und mein letzter Punkt ist, und vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen, ich bin ja schon vorne, aber der Rest kann auch kommen, ist, benutze deine Begabung. Also entdecke deine Talente, deine Begabungen, entwickle deine Begabung. Das letzte ist, benutze deine Begabungen. Mutter Teresa sagte mal Folgendes, um eine Lampe brennen zu lassen, müssen wir ständig Öl hineinfüllen. Und das ist das Gleiche bei unseren Gaben und Talenten. Hey, wir müssen jedes Mal ständig Öl nachfüllen, dass wir nicht müde werden, unsere Gaben und Talente einzusetzen, sondern dass wir sie benutzen. Ich fand es so genial zu sehen, als wir in Afrika waren, im Chad mit dem Team, dass wir verschiedene Gaben und Talente haben und dass jeder seinen Teil dazu beigetragen hat. Wir waren mit dem Team da und haben einige Einsätze gemacht und haben unter anderem ein Programm für Kinder gemacht, wo ich gesagt habe, also Kinder und ich, das, also ich habe 2 Kinder und denen geht es auch wirklich gut, aber wenn ich jetzt hier Kirche für Kids machen müsste, ich würde nicht so wirklich gerne in diese Kirche gehen. Und es war genial zu sehen, wie wie Leute in dem Team dabei waren, die gesagt haben, ja klar, machen wir was mit dem Kids. Und die haben dann irgendwie so ein Stück eingeübt und ein Lied gemacht und all das Ganze. Und ich war einfach an der Seite. Und dann war meine Aufgabe als Pastor, dann durfte ich 5000 Mal predigen. Und die Gottesdienste in Afrika sind nicht hier wie bei uns, so eine Stunde oder anderthalb Stunden. Die gehen 4-5 Stunden. Und das Team war so, boah, müssen wir wirklich in den Gottesdienst gehen? Ich sag so, ihr seid Christen, wir gehen auch in den Gottesdienst. Aber ich hab gesagt, ey, entspannt euch, ihr macht das Kids-Programm und ich setze mich hier 4-5 Stunden rein, weil, ey, mir wäre es leicht, im Gottesdienst zu sitzen. Und lass es 6 Stunden sein, dann sitzen wir hier und dann singen die noch ein Lied und dann gibt es eine zweite Kollekte und eine dritte Kollekte. Und für mich war es leicht zu predigen, aber daran war es für andere wiederum schwer zu predigen. Ich glaube, für Marina wäre es eine Challenge gewesen, auf Englisch irgendeine Predigt abzuhalten. Aber so hat jeder seine Begabung. Es ist wichtig, dass wir diese Begabung einsetzen. 1. Petrus 4, Vers 10 sagt, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Das heißt, wenn wir unsere Gaben einsetzen, ist das eigentlich ein Bild für die Schönheit Gottes. Am Anfang, als wir die Kirche gestartet sind, habe ich immer gesagt, diese Kirche soll nicht so aussehen wie ich, sondern ich möchte, dass die Kirche aussieht, wie die Leute in unserer Kirche sind. Und wenn ihr in die Kirche reinkommt, werdet ihr verschiedene Leute finden, die in verschiedenen Teams mitarbeiten. Und ich finde, dass dadurch, dass wir verschiedene Leute hier haben, ist ein Zeichen dafür, dass Gott ein bunter Gott ist und ein vielfältiger Gott ist. Und ich schätze jeden Einzelnen von den Dreamteamern, die hier sind. Wir haben circa 80 ehrenamtliche Mitarbeiter, die wir Dreamteamler nennen. Weil das, was sie machen, ist, sie leben ihren Traum, diese Begabung, Talente, die Gott ihnen gegeben hat. Und für alle, die in einem Team sind, ich habe einen Vers für euch, okay? Also alle Dreamteamer, hört mal gut zu. Hebräer 6, Vers 10 sagt das Folgende. Denn Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was ihr getan habt. Ihr habt anderen Christen geholfen und tut es noch. Damit beweist ihr eure Liebe zu ihm. Das heißt, mit all dem, was ihr reinbringt in diese Kirche, Gott sieht es und Gott vergisst es nicht. Und das, was ihr tut, wenn ihr anderen Christen helft, wenn ihr anderen Leuten helft, die hier hinkommen, ist, damit beweist ihr eure Liebe zu Gott. Das ultimativste, der ultimativste Ausdruck der Anbetung ist nicht, wenn wir einfach nur zu Hause unsere Bibel lesen und beten, sondern wenn wir anfangen, Gottes Liebe anderen Leuten zu zeigen, indem wir anderen Leuten dienen. Und wenn ihr alles vergisst aus der Predigt, dann merkt euch folgenden Satz. Meine Bestimmung ist, Gott zu dienen, indem ich anderen Menschen diene. All das, was Gott uns gegeben hat, sind Gaben, Talente und Fähigkeiten. Und Gott sagt, wir sollen sie einsetzen zum Segen. Deswegen sind wir hier, um Licht und Salz zu sein. Vielleicht können wir einen Augenblick die Augen schließen. Und ich weiß nicht, wo du in deinem Leben stehst, was du in deinem Leben schon erlebt hast und was du alles ausprobiert hast und wie es kommt, dass du heute Morgen hier bist. Vielleicht weißt du gar nicht, was du kannst, oder du weißt sehr gut, was du kannst, aber irgendwie hast du es noch nicht so einsetzen können. Ich möchte für uns heute Morgen beten, für alle von uns, dass wir neu unsere Gaben und Talente entdecken. Da, wo wir vielleicht mutlos geworden sind, da, wo wir vielleicht müde geworden sind, dass wir anfangen, diese Dinge wieder neu in die Hand zu nehmen. Wenn du kreativ bist, dass neue Kreativität freigesetzt wird. Vielleicht bist du gut im Umgang mit Menschen, aber irgendwie haben dich Menschen so sehr verletzt, dass du innerlich die Entscheidung getroffen hast, ich möchte nie wieder mit irgendwelchen Menschen zusammenarbeiten. Vielleicht hast du andere Dinge auf deinem Herzen, vielleicht wolltest du dich selbstständig machen und dann hast du den ersten Versuch gewagt, aber irgendwie ist die Firma pleite geworden, aber irgendwie denkst du, ja, aber trotzdem habe ich diese Gabe und diese Fähigkeit von Gott bekommen. Ich möchte heute Morgen beten, dass du neuen Mut bekommst, diese Gaben, Talente von Gott einzusetzen. Oder vielleicht bist du an einem Punkt, wo du sagst, hey, ich habe so viel für andere Menschen gemacht. Ganz ehrlich, ich habe mein ganzes Leben für andere Menschen investiert. Ich habe meine Kinder großgezogen und habe da alles gegeben, meine kostbare Zeit und meine Fähigkeiten hinein investiert. Ganz ehrlich, ich habe gar keine Kraft mehr, irgendwie wieder neu anzufangen, zu träumen. Und ich möchte beten, dass du neu wieder träumst und entdeckst, wozu dein Leben da ist. Dein Leben ist noch nicht vorbei. Solange noch Luft in deinen Lungen ist, hat Gott einen Plan für dein Leben. Und so danke ich dir, Gott, für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Gott, ich bete da, wo Talente noch unsichtbar sind, nicht zu erkennen sind. Gott, ich bete, dass du heute unsere inneren Herzensaugen öffnest, dass wir eine Vision von dem bekommen, Gott, was du in unser Leben hineingelegt hast. Und Gott, ich bete da, wo wir vielleicht vor die Wand gelaufen sind, weil wir auf anderen Wegen unterwegs waren, haben uns ablenken lassen. Gott, ich danke dir, dass du uns neu zurückführst zu deinem Wegen und deinen Plänen, Gott. Und Gott, ich bete, dass neu in unser Herz diese Gewissheit kommt, dass wir ein Meisterwerk Gottes sind. Ein einzigartiges Gedicht, wunderbar von dir geschrieben. Vielleicht hast du das noch nie gehört, aber ich spüre, wie Gott heute Morgen dir einfach sagen möchte, dass du ein wunderschönes Gedicht bist, dass Gott was Wunderbares mit deinem Leben geplant hat. Und egal, was andere Leute gesagt haben, ich bete so, dass diese Worte sich eingraben in deinem Herzen und dass du neu anfängst, wie dieser Helium-Luftballon zu fliegen. Dass du dich nicht so siehst, wie andere Menschen es gesagt haben, sondern dass du dich so siehst, was Gott gesagt hat. Danke, Jesus, für innere Heilung und für offene Augen, neu deine Wege zu entdecken. Vielleicht bist du auch heute Morgen hier und du bist an dem Punkt, wo du sagst, ja, ganz ehrlich, du sprichst die ganze Zeit über den Gott und der einen Plan für mein Leben hat, aber ich kenne diesen Gott eigentlich nicht. Ich glaube, der erste Schritt, bevor du deine Gaben und Talente entdeckst, ist, denjenigen kennenzulernen, der dich erschaffen hat, dein Erfinder, dein Schöpfer, weil Gott hat eine Betriebsanleitung für unser Leben und es ist wichtig, dass du als erstes ihn kennenlernst. Vielleicht sagst du, ja, ich kenne Gott, aber meine Frage ist nicht, kennst du Gott, hast du schon mal etwas über ihn gehört, sondern kennst du ihn persönlich, hast du eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus? Und bei dieser Frage geht es nicht um Kirchenzugehörigkeit. Kannst du sagen, ja, ich gehe in die katholische Kirche oder ich bin in der evangelischen Kirche oder du siehst ja, ich bin hier, bin ja ein guter Christ, weil ich in die Kirche gehe, aber der christliche Glaube ist nicht eine Religion, wo ich hingehe, sondern im Ursprünglichen geht es darum, wie die Bibel sagt, dass Jesus an einer persönlichen Beziehung zu dir interessiert ist. Und wenn du Jesus Christus noch nicht persönlich erlebt hast, seine Liebe, seine Gnade, sein Plan für dein Leben, möchte ich dir heute Morgen die Gelegenheit geben, dass du Jesus Christus persönlich kennenlernen kannst. Und das ist eigentlich das erste Versprechen, was er uns gegeben hat. Er möchte uns erretten, er möchte, dass wir ihn kennenlernen. Und das Kennenlernen ist das Einfachste, was du tun kannst. Alles, was du tun musst, ist, ihn einzuladen in dein Leben. Und ich möchte dich einladen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich möchte gerne diesen Jesus kennenlernen, wenn alles stimmt, was du gerade erzählt hast und Gott wirklich einen Plan für mein Leben hat, wenn er mein Schöpfer ist und er an meinem Leben interessiert ist, auch wenn mein Leben ein Chaos ist, auch wenn ich mich noch nicht zu all dem so verhalte, wie man sich eigentlich verhalten sollte, Gott hat ein Interesse an deinem Leben, wenn du das gerne erfahren möchtest, dass Jesus Christus wirklich lebt, dann möchte ich dich einladen, mit mir ein Gebet zu sprechen. Ich werde etwas vorbeten, was ausdrückt, dass du dich heute Morgen entscheidest, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und ihm nachzufolgen mit deinem Leben. Das heißt, das, was er geplant hat, was er in der Bibel beschrieben hat, dass du diese Schritte gehst und sagst, ja, ich möchte anfangen, Gott zu lieben, ich möchte anfangen, meinen Nächsten zu lieben.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-für-düsseldorf.de. Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche-für-düsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!